Sind in einer ungewohnten Situation, was Zeitpunkt dieser Aufnahme angeht. Wir sind getrennt voneinander, ich in meinem Wohnzimmer, du in deinem Garten. Und es ist Freitag, der 17. April und zwar 12.54 Uhr. Hallo, war das schon mal irgendwie da in der Vergangenheit, Benni?
Nee, kann ich ziemlich sicher sagen, es war noch nicht da.
Das war
aber, dass ich schon draußen war, dass ich draußen war, war schon da. Hinter mir blüht ein wunderschöner Magnolienbaum. Die Vögel zwitschern. Man wird auch leider dieses kleine Segelflugzeug da oben hören. Ja.
So solange es nur kleine Segelflugzeuge sind und keine dicken Brummer, passt es doch.
Ja, stimmt.
Das ist Magnolienbaum.
Das ist die Magnolie. Sie blüht immer Mitte April. Ganz wunderbar. Viele Blätter sind auch schon gefallen. Viele Blütenblätter. Es ist herrlich. Nachts leuchtet sie quasi von sich heraus, ohne Strom. Wenn man aus dem Fenster abends guckt, hat man das Gefühl, man wird angestrahlt von dieser Blütenpracht, die auch völlig übertrieben ist.
Was sind denn Magnolien aus Stahl?
Magnolien aus Stahl?
Ist das nicht so ein Film oder so? Oder ein Buch? Magnolien aus Stahl? Die sind nicht aus Stahl, nehme ich an.
Diese Magnolie ist nicht aus Stahl. Nein, sie ist aus, ich hätte fast Fleisch und Blut gesagt.
Es ist ein Film von 1989, eine Romanze/Komödie, dauert 1 Stunde 54.
Magnolien werden häufig besungen in der Popkultur und beschrieben in der Literatur.
Häufig?
Ja.
Nenn mir Beispiele.
Es gibt zum Beispiel das Lied von Brian Fallon, das Honey Magnolia heißt. Es gibt das Lied von Jamie T, das Magnolia Melancholy heißt. Das sind nur zwei Songs, die mir spontan einfallen. Mir kommen die Magnolien häufig unter.
Ich glaube, nicht so häufig wie Rosen.
Nee, okay. Aber was ist das für ein Maßstab? Also klar.
Okay. Pflanzen ist der Maßstab.
Relativ häufig dafür, dass die Magnolie jetzt nicht so ein ausgelatschter Pfad ist. Häufiger als Linden. Nein, das stimmt nicht. Linden waren krass in der Minne präsent. Wir fallen keine Bäume und Blumen an, die wenig besungen werden. Hatten wir nicht neulich schon mal irgend sowas mit unter Fichten? Gutes Beispiel.
Niemand interessiert sich für Fichten.
Niemand in der Literatur und Poetik und Lyrik und so.
Was wolltest du gerade sagen, was wir schon mal hatten?
Mit Tieren. Irgendwie super unterrepräsentierte Tiere in irgendwelchen Zusammenhängen. Aber ich weiß es nicht, Tim. Wir haben schon so viele Folgen aufgenommen.
Was erinnert uns das Geschwätz von gestern?
Was erinnert uns, ist schön. Was erinnert uns das Geschwätz von gestern?
Habe ich erinnert gesagt?
Ja, das erinnert uns gar nicht.
Nee, ich erinnere mich selten. Naja, es ist Frühling. Man kann es ja sehen an deinen strahlenden Stahlmagnolien und deinem wunderschönen blauen Himmel und hoffentlich nicht zu lauten Flugzeugen draußen. Wie geht's dir so mit dem Wetter?
Mit dem Wetter geht's mir fantastisch. Danke, lieber Tim. Das Wetter baut mich auf. Ich habe wilde Tage und Wochen und Monate hinter mir. Da gehen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail. Aber das Wetter tut mir natürlich, wie jedes Jahr, wenn ihr im Frühling bei den beleuchteten Brüdern einschneit, wird es einen kleinen, lieblichen Monolog von mir geben darüber, wie gut mir das Wetter tut. Und das draußen sein. Ich habe mich bewusst entschieden, heute diesen Podcast draußen aufzunehmen. Da fliegt eine kleine Biene um einen abgehackten Birkenstumpf herum und sucht ein neues Zuhause. Da ist eine dicke Hummel. Das ist schön.
Das, ich glaube, die Birke ist auch unterrepräsentiert in der Lyrik.
Meinst du die Birke?
Ja.
Ja, weniger als die Magnolie bestimmt.
Klingt auch weniger schön. Es gibt auch den Film Magnolia, fällt mir ein. Hat das auch irgendwas mit dem Baum zu tun?
Auf jeden Fall.
Da regnet es Frösche.
Hier nicht. Obwohl ich auch unter einer Magnolie sitze.
Noch nicht. Wer weiß, was in dieser Folge noch passiert. Ich weiß selber nicht, was in dieser Folge so richtig passiert, weil ich sag mal so, ich bin schlecht vorbereitet. Ich sag's direkt. Ich hab nicht so viel auf der Pfanne.
Hast du das Video von Jon Stewart über Donald Trump und den Osterhasen gesehen?
Ja, das habe ich gesehen. Das war sehr, sehr lustig.
Ich habe das Gefühl, nachdem wir eine Zeit lang in der Lage waren, über Donald Trump zu lachen und uns dann das Lachen ein bisschen im Hals stecken geblieben ist, kommen wir jetzt langsam wieder in den Bereich, in dem man wieder lachen kann. Die Dinge werden immer absonderlicher. Der Auftritt von JD Vance bei Viktor Orban, von der Donald Trump versucht hat anzurufen. Die ganze Iran-Geschichte, was sie, wie sie jetzt, ich glaube, wir kommen da jetzt in so einen Bereich. Es ist der Zenit ist überschritten und jetzt beginnt das Lachen. Auch wenn es immer noch
alles schrecklich ist. Ja, ich habe das Gefühl, also wenn man das vergleicht mit der Zeit, wo das ganze, ich sag mal, Phänomen Trump in der Politik noch neu war, auch so zu Beginn unseres Podcasts, wobei er da ja schon seit fast 3 Jahren Präsident gewesen ist, aber da war es irgendwie noch so wenig mit richtigen Auswirkungen in der echten Welt verknüpft, so schien es jedenfalls, zumindest global, also in Amerika mag das anders gewesen sein, aber ich habe schon das Gefühl, dass dieser ganze Wahnsinn und dieses verrückte, demenzkranke Gebaren einfach so essentiell sich auf die gesamte Welt in negativer Weise auswirkt, dass ich da noch nicht drüber lachen kann. Lachen.
Nee, aber der Unterschied für mich ist, als nach der Wiederwahl waren wir wirklich zu Recht richtig down. Und da sind auch wirklich richtig schlimme Dinge passiert. Und jetzt hat das Ganze mehr so einen Charakter von diesen untergehenden Regimen. Oder so von Nordkorea oder so. Weißt du? Es hat halt viel schlimmere Auswirkungen auf die Welt immer noch, aber man hat das Gefühl, es ist vorbei schon. Also es geht dem Ende entgegen. Und es ist, wird dadurch so komisch, wie sie auftreten.
Ich weiß nicht.
Hast du nicht das Gefühl, dass es langsam vorbeigeht?
Doch, das schon. Also ich glaube schon, dass so der Zenit, der Popularitätszenit deutlich überschritten ist und jetzt auch wirklich diese ganzen Mager-Enthusiasten wirklich anfangen, an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln, dass sich jetzt ihr eigener Präsident mit dem Papst anlegt zum Beispiel.
Das ist auch so geil.
Das verstehen wahrscheinlich viele Leute nicht. Oh. Ja, also ich sehe deinen Punkt, aber ich finde es trotzdem noch ein bisschen zu früh zu sagen, ach, jetzt können wir den wieder der Lächerlichkeit preisgeben, die ihm gebührt, oder diesen ganzen Vasallen, Pete Hegseth und diese ganzen Vollidioten. Also es ist wirklich der unglaublich, mit wie viel Inkompetenz sich ein inkompetenter Mensch noch zusätzlich umgeben kann.
Naja, wenn er sich mit Kompetenz umgibt, dann kriegt er halt Widerspruch.
Ja, richtig. JD Vance, auch wenn ich das nie gedacht hätte, dass ich das mal sage, kann er mir ja fast leid tun, der einfach überall hingeschickt wird, wo es nichts zu gewinnen gibt, und überall, wo er war, brennt der Boden aus seiner Perspektive. Also Wahlhilfe für Viktor Orban hat nicht so gut funktioniert. Die Iran-Verhandlungen haben nicht so gut funktioniert. Damals der letzte Papstbesuch hat auch nicht den schönsten Erfolg erzielt. Also es ist wirklich, der kann einem fast leid tun, wenn er nicht so ein riesen Arschloch wäre.
Also ich merke das in mir innerlich, dass ich in all diesen Dingen jetzt gerade so ein bisschen bade. Ich habe wieder Lust, diese Dinge zu lesen. Ich habe Lust zu lesen, die Reaktion auf sein Papstbild und auf sein Jesusbild.
Er war ein Arzt. Er war nur ein Arzt.
Genau, er hat gesagt, er dachte, er wäre ein Arzt. Und das macht mir Spaß zu sehen, wie dann alle darauf reagieren, wie Meloni darauf reagiert, wie er auf Meloni reagiert und sagt, sie ist die, die unverantwortlich ist und inakzeptabel ist. Und es ist so, ich habe wieder Spaß an der amerikanischen Politik, und das ist lange nicht so gewesen. Und vielleicht ist das ein bisschen makaber, das zu sagen, wenn nach wie vor viele Menschen unter dieser amerikanischen Politik konkret leiden. Aber
und sterben.
Und sterben, leiden und sterben. Ja, aber ich sehe uns...
Naja, und es ist ja nicht nur das.
Ist die, ja.
Es geht ja noch weiter. Also das meine ich ja mit globalen Auswirkungen. Also jetzt gerade, ich glaube heute erschien ZDF-Wahlumfrage, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, erstmals auf bundesrepublikanischer Ebene AfD stärkste Kraft, ja, weil die CDU so verloren hat und die SPD sowieso verloren ist seit einiger Zeit. Das wird auch damit zu tun haben. Wenn nicht die Benzinpreise so hoch geschossen wären, dann wäre die Chance, dass diese Unzufriedenheit sich nicht so kanalisieren würde, vielleicht ein bisschen höher. Und jetzt ist natürlich, ne, Wahlumfragen sind keine Wahlergebnisse, muss man ja immer dazu sagen. Und es wird ja noch
Wahlergebnisse haben wir auch gerade. Haben wir auch gerade ein paar und wenig erbauliche gehabt. Nein, das ist alles schlimm. Und aber wenn es die Spritpreise nicht sind, ist es irgendwas anderes. Das ist irgendwie so ein Rad, das dreht sich. Aber ich glaube, die ganze AfD-Scheiße ist auch Ausdruck der globalen Entwicklung, die kaum aufzuhalten ist. Egal, was welcher Kanzler nun da gerade steht oder was die Parteien machen oder wie die politischen Diskussionen sind und ob der Buggelwahl explodiert oder nicht. Aber wenn sich jetzt global auch ein bisschen was dreht und das Momentum ist gerade so ein bisschen cool. Alle Wahlen in den USA des letzten halben Jahres sind positiv ausgegangen. Ungarn ist eine so gewaltig geile Geschichte und zwar nicht nur, weil die Wahl so ausgegangen ist mit einer Zweidrittelmehrheit, wie sie ausgegangen ist, sondern auch, weil die ersten Auftritte des designierten Ministerpräsidenten oder Premierministers? Was ist das
denn? Keine Ahnung. Präsident.
Nein. Wirklich berechtigt Hoffnung machen auf eine echte Änderung im Ton, in den Inhalten und so weiter. Da passiert gerade so viel symbolisch und inhaltlich Gutes und Großartiges. Und zwar, das ist das Geile, was mir auch so viel Hoffnung macht. Der Typ, der da jetzt gewählt wurde, ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht, Magyar.
In meinem Kopf heißt er Maguire, aber so heißt er.
Peter Magyar. Ich habe ihn noch nicht, den Namen noch nicht gehört, nur gelesen. Der ist ziemlich innerhalb des demokratischen Spektrums ziemlich konservativ und rechts, so was so Werte und alles angeht. Aber das ist halt einfach gelungen, dass alle Leute gesagt haben, das ist halt ein Demokrat und das ist ein Europäer und das ist das Gegenteil von dieser autokratischen Diktatorscheiße, die wir vorher hatten. Und darauf können wir uns einigen und da machen wir jetzt einen Neustart mit. Und jetzt kommt dieses ganze Obama-Ding da rein, dieses ganze, wir reden miteinander, wir sind positiv zugewandt, wir wollen das und das wollen wir, das und das wollen wir nicht. Da geht mir das Herz auf.
Ja, verstehe ich auch. Zumal das ja nicht nur generell ein beeindruckend gutes Wahlergebnis für den Wandel war, sondern ja auch ein beeindruckendes Wahlergebnis vor dem Hintergrund, dass Orban die letzten Jahre sehr viel dafür getan hat, dass das keine freie und faire Wahl ist und trotzdem hat er so auf die Fresse gekriegt. Das ist schon gut. Das war, glaube ich, auch in der Konsequenz, glaube ich, auch gar nicht so zu erwarten gewesen.
Und im Gegensatz zu Bolsonaro und Trump hat Orban auch reagiert, wie man das in der Demokratie tut. Also da muss man einmal sagen, vielen Dank, Viktor Orban, dass du uns nicht da auch noch Sand ins Getriebe geworfen hast.
Und einfach Bare Minimum des demokratischen
in den Restwürde zurückgetreten ist. Ja, cool, Mann. Also da, ich wollte mal hier so einsteigen, Frühling, Magnolie, blauer Himmel und so.
Noch ein halbes Jahr bis zum Bürgerkrieg in den USA.
Come on, wir kriegen das hin. Die Menschheit ist geiler als, wir die Menschheit. Wir drehen das Rad zurück, wir stecken den Sand nicht in den Kopf. War das nicht mal Lothar Matthäus oder Andi Möller oder irgendjemand
gesagt? Ja, irgendein Fußballzitat ist es auf jeden Fall.
Ich finde den Sand in den Kopf stecken eigentlich auch ein ganz schönes Bild. Statt Gehirn, einfach alles zuschütten mit Sand, um es zu betäuben. Sand statt Gehirn.
Du bist auf jeden Fall weiter entfernt von der Menschheit, richtig?
Ich bin weiter entfernt von der Menschheit.
Weiterhin ein Fan von
der Menschheit. Ich bin ein Fan von der Menschheit. Ich glaube, ohne die Menschheit könnte man das mit dem Universum auch sein lassen. Hatten wir schon mal das Thema.
Ja, da sind wir uns nicht einig geworden.
Nee.
Hab ich dir da die Frage gestellt, was du machen würdest, wenn du jetzt so einen Knopf hättest, alle Menschen auslöschen? So
ich glaube schon.
Gleich und du hättest, und du hast bestimmt Nein gesagt, ne?
Auf jeden Fall Nein.
Egoist.
Ist nichts mehr da. Dann.
Ja doch, alles andere, außer Menschen. Ja. Und Bäume und Magnolien, alles voller Magnolien.
Kein Selbstzweck. Aber das hatten wir schon mal ausführlich, dass der Sinn erst durch den Blick des Menschen entsteht. Ich bin da sehr, sehr humanzentristisch.
Ja.
Human.
Richtiger Humanist. Das,
ja, ich bin richtiger.
Das richtige Wort, aber ich wollte eigentlich aus Rassist das Human Äquivalent bilden und dann kommt Humanist raus. Das ist ja interessant. Bei allen anderen ist ein Ist oder Ismus ist ja immer eigentlich eher was Negatives und Radikales und beim Humanismus soll es plötzlich was Gutes sein.
Ja, genau. Das da deckt sich ja mit meinem Blick auf die Welt. Genau. Zu Recht. Ja, auch bei anderen Maßstab. Ich wollte laufen.
Joggen. Du warst laufen, ja. Du bist ein Laufmaus geworden.
Ich hab in den letzten 2 Monaten sehr viel abgenommen. Ich fühle mich fit und gut. 9 Kilo, habe ich glaube ich schon mal erwähnt vielleicht.
Ich weiß nicht, ob im Podcast oder privat.
Das lässt mich gut fühlen. Und ich habe mir dabei die Frage gestellt, wenn man eine Steigung fährt oder, nee, fährt nicht, wenn man eine Steigung läuft. Jetzt habe ich mir das fast schon selber erklärt. Ich stelle die Frage trotzdem. Wenn man eine Steigung läuft, ist es ja anstrengender, als wenn man auf ebenem Boden läuft. No big surprise. Warum? Denn der Abstand zwischen Boden und Fuß bleibt doch konstant. Der Boden hebt mich doch an. Also ich brauche doch gar keine zusätzliche Hilfe mehr, weil der Boden mich trägt. Verstehst du?
Du brauchst doch mehr Kraft, um bergauf zu kommen.
Warum? Wenn der Boden mitgeht.
Na, weil du dein Körpergewicht mehr Strecke nach oben bewegen musst.
Ist das so?
Na klar.
Muss ich ihn mehr Strecke nach oben bewegen? Weil ich komme ja dann auch wieder, also wenn der Boden so schräg geht und ich hochgehe, der Abstand zwischen Fuß und Boden bleibt immer der gleiche. Ich gehe immer genauso viel vom Boden hoch, egal ob ich bergauf oder ebenmäßig gehe. Ich hebe den Fuß immer 10 cm hoch.
Ich glaube, also ja, du hebst ihn vielleicht immer gleich hoch, aber er ist ja... Also wenn man sich das mal ins Extreme vorstellt, jetzt nicht so eine leichte Steigung von, keine Ahnung, 3%, sondern, was weiß ich, 25%.
Ja.
Dann bist du ja sehr, sehr viel schneller mit dem nächsten Schritt auf der Ebene und musst dann den ganzen restlichen Körper mit dem Bein und mit dem Schritt dann nach oben wuchten.
Das ist ein guter, das hilft immer in Extremen zu denken. Sollte
immer extrem. Also, sprach der Humanist.
Ja, das hilft mir sehr. Es ist einfach wahrscheinlich das ganz kleine bisschen mehr, das sich aufsummiert. Deswegen ist es auch so, wenn man einen leichten Anstieg macht, merkt man es erst nicht, aber im Laufe der Zeit, weil halt jeder Schritt ein kleines bisschen mehr Kraft braucht. Es ist
viel
völlig
spannender,
plausibel und naheliegend, aber ich habe vorhin kurz drüber nachgedacht und dachte, Moment mal.
Ich finde viel spannender der Unterschied, wenn man bergab läuft, weil wenn man bergab läuft, dann ist es ja auf jeden Fall weniger anstrengend. Allerdings, wenn man lange bergab läuft, wird es auf eine andere Art und Weise anstrengender, weil plötzlich eine andere Muskelgruppe viel mehr beansprucht wird als beim gerade.
Weil du abbremsen musst, ne?
Ja, genau.
Ja. Das merkt man auch beim Wandern, wenn man geht, dass man halt die ganze Zeit bremst ein bisschen und das eben auch Muskeln braucht, ja.
Ja. Ich bin ja schon Hund. Zweimal, bitte was?
Da bellt ein Hund.
Ach so.
Das sind die Geräusche des Lebens, Tim.
Ja, ich höre die Geräusche des Lebens bei der Aufnahme immer nicht, sondern immer erst, wenn ich die Podcast-Folge höre. So habe ich auch erst, nachdem die Folge aufgenommen war und sie veröffentlicht war, in der letzten Folge gehört, wie man deine Frau deutlich im Hintergrund telefonieren und laut rufen hört, während wir unsere Aufnahme machen. Das habe ich währenddessen gar nicht gehört. Ich bin schon zweimal den Kölbrandbrückenlauf gelaufen, wo man zweimal die Kölbrandbrücke überrennt. Also einmal fängt man an, läuft einmal ganz hoch, dann ganz runter, dann eine etwas größere Kurve und dann zurück und das Ganze noch einmal. Und ich sag mal so, das zweite Mal hoch ist schon ziemlich scheiße. Mhm. Man freut sich, diesen Scheitelpunkt erreicht zu haben und dann freut man sich erstmal für einige Minuten, dass es nur noch bergab geht und irgendwann denkt man sich, scheiße, warum geht es denn jetzt immer noch bergab?
Naja, ja. Aber ich war noch nie auf der Kölbrandbrücke.
Ja. Auch nicht im Auto?
Ich glaube nicht.
Aha, okay.
Ich weiß nicht mal genau, wo die hinführt. Aber ich muss da nie hin und die wird jetzt erneuert und irgendwie habe ich mir das immer cool vorgestellt, da drauf zu sein. Weil man an so einem besonderen Punkt im Hafen ist, auf so einem erhöhten Punkt, mit einem Blick, den man sonst vielleicht nicht so hat.
Ja, man sieht, man ist da halt so mitten im Industriegebiet und so riecht es leider auch. Also es stinkt leider ziemlich so auf der Kölbrandbrücke über weite Abschnitte. Das merkt man auch, wenn man mit dem Auto drüber fährt, aber halt auch insbesondere, wenn man da ohne Knautschzone drüber wegläuft. Aber ja, die Aussicht ist ganz cool. Aber man kann sie nicht so genießen, weil man ganz schön angestrengt ist, weil man da gerade sehr hohe oder starke Steigungen bewältigen muss.
Vielleicht spaziere ich da mal drüber.
Kannst du nicht.
Ah, die ist gesperrt für FußgängerInnen.
Ja.
Vielleicht mache ich das nachts heimlich.
Dann könnte es sein, dass jemand dich irgendwie wegtasert, weil die Leute denken, du willst dich umbringen.
Dann tasern wir ihn lieber.
Naja.
Das passiert, wenn,
dass die,
ne?
Dass sich da Leute
runterwerfen.
Ja, klar.
Ja. Ich bin neulich durch einen alten Elbtunnel, durch den St. Pauli-Elbtunnel mal wieder gegangen. Der wurde saniert. Und alle
von Fliesen, innen.
360.000 Fliesen pro Röhre, der eine ist noch nicht fertig, neu gefliest. Und das ist viel schicker jetzt als vorher.
Was kann ist der St. Pauli-Elbtunnel? Der alte Elbtunnel, wo man unten durchlaufen kann?
Genau.
Warum heißt der, wieso, der heißt, ist doch nicht, wieso St. Pauli-Elbtunnel?
Nee, weil der von St. Pauli sozusagen darüber geht.
Ach so.
Und da habe ich mir nochmal gedacht, wie krass es eigentlich ist, dass, also abgesehen davon, wie, ich habe das ja noch erlebt, dass man da mit dem Auto durchfahren konnte und vielleicht auch, also jetzt nicht vom Alter, sondern vom, ist mal passiert, weil wir waren ziemlich jung, als der dicht gemacht wurde. Und da ist man ja mit dem Fahrstuhl mit den Autos runtergefahren. Die Fahrstühle fahren auch heute noch. Kann man, genau, und das ist eigentlich wie absurd eigentlich, dass die da jedes einzelne Auto runtergefahren haben. Bei den Verkehrsmengen, die heute durch den Elbtunnel brettern, kann man sich das kaum vorstellen, was da für ein Stau entstehen würde. Aber auch die Vorstellung, dass diese Überquerung der Elbe so krass in der Innenstadt stattgefunden hat. Wo ja, also das passiert ja deswegen nicht mehr, weil das ja nun inzwischen total verkehrsberuhigt ist und dieser ganze Verkehr, der quer durch Hamburg ballert, nicht mehr durch die City fahren soll. Was für eine andere Zeit. Und wie schön, dass das erhalten wurde und dass man das jetzt benutzen kann. Aber wenn man halt auf der anderen Seite rauskommt und kein Auto hat und kein anderes Gefährt hat, ist man halt total verloren. Da kann man einmal zurückgucken und sagen, ah ja, schön der Hafen. Und dann muss man wieder zurückgehen, weil da einfach nichts ist, außer die ganzen Unternehmen und Werften und so. Da muss man schon
ein Stück weiterfahren. Ich bin meistens durch diesen Tunnel durchgefahren mit dem Fahrrad im Gepäck, um von dort aus weiter zum Dockville Festivalgelände zu bringen.
Ja, genau. Von da kann man auch richtig tolle Fahrradtouren machen, aber zu Fuß bringt es eigentlich nichts, außer da mal
durchgegangen zu sein. Und man guckt dann auf die schöne Seite vom Hafen, also auf die schönere Seite vom Hafen.
Ja, auf die in der Stadt ist und nicht nur Kräne und Container.
Genau.
Das ist unser kleiner Hamburg-Exkurs. Kommt doch mal nach Hamburg, wenn ihr nicht sowieso schon da seid. Jetzt lohnt es sich auch wieder. Es ist fast Mai. Mai ist der beste Monat, wissen die Fans der beleuchteten Brüder.
Ja, dauert nicht mehr lang.
Ich spüre es jetzt schon. Also eigentlich ist jetzt schon der Mai für mich da.
Na, ich glaube, jetzt zum Wochenende soll das Wetter wieder scheiße werden, oder?
Ja.
Regen und Kälte und so.
Ja.
Aber das kann im Mai ja auch nochmal passieren. Aber Hauptsache solche Tage wie jetzt gerade sind auch mal zwischendrin heute am 17. April, ich hatte es schon gesagt. Ich möchte ganz kurz mit dir kurz über das Thema KI reden. Ich glaube, so unterm Strich finde ich KI doof, wenn man KI nutzt, wie man eigentlich Google nutzen sollte. Gibt es ja Leute, ne, die jetzt plötzlich alles, was sie sonst früher gegoogelt haben, bei ChatGPT reinschreiben.
Ja.
Und ich halte das für fahrlässig. Und ich kann das an einem konkreten Beispiel deutlich machen. Letzte Woche war das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League FC Bayern München gegen Real Madrid, was mit einem spektakulären Rückspiel vor 2 Tagen ein Happy End gefunden hat aus deutscher Perspektive. Aber im Hinspiel, das konnte ich sehen, das wurde auf Amazon Prime übertragen. Und da ging es los, dass die beiden Mannschaften mit ihren ganzen Einlaufkindern an der Hand da eingelaufen sind. Und als sie aus dem Kabinentrakt kamen, war da so ein Bogen, wo Champions League Viertelfinale irgendwas drauf stand. Und die ganzen Real Madrid Spieler sind mit ihren Kindern da durchgelaufen und die ganzen Bayern Spieler sind mit ihren Kindern draußen rumgelaufen. Ich habe mir da gar nichts weiter dabei gedacht, habe dann aber irgendwie 2-3 Tage später auf Reddit einen Thread gesehen, wo darüber spekuliert wurde, woran das denn lag. Dann hat ein Typ einen ziemlich langen Text geschrieben und sowas gemeint wie, ja, es gab mal ein Spiel, da sind sie auch nicht durchgelaufen und das haben sie dann gegen All Odds gewonnen und seitdem haben sie den Aberglauben, dass sie dran vorbeilaufen müssen. Dann hat irgendjemand gefragt, woher hast du deine Information? Und er hat relativ ehrlich und lustig geantwortet, ich habe mir das alles ausgedacht, ich bin arbeitslos. Und dann hat ein anderer Typ darunter geschrieben, lustig, witzig auch, wie du deine Zeit verbringst. Und ich wette, das wird jetzt, wenn man bei KI-Assistenten nachfragt, eine mögliche Erklärung dafür werden. KI
dient sich gerne bei Reddit.
Sehr gerne bei Reddit. Und das wurde dann auch direkt getestet und bewiesen, dass es genauso war. Bei Perplexity zum Beispiel wurde dann genau diese Frage gestellt und da wurde dann wie als Fakt formuliert, ja, dass das auf Basis eines Aberglaubens beruhen soll, der Anfang der 2000er Jahre irgendwann mal eingeführt wurde. Was einfach kompletter Bullshit ist. Einfach nur ausgedacht von einem Arbeitslosen, der zu viel Zeit hat und auf Reddit rumgehangen hat.
Aber das kann auch bei Google und sogar bei Wikipedia passieren, wie du aus eigener Erfahrung weißt.
Ja, das stimmt schon. Aber auch, der Unterschied
ist, würde ich sagen, meine ausgedachte Geschichte ist es in ein Schulreferat geschafft, über Flete.
Über Flete, genau. Aber
habe ich das mal erzählt, dass ich das auf hausaufgaben.de oder sowas mal gefunden habe?
Nee.
In einem Schulreferat über Flete wurde diese Information.
Du musst jetzt die Geschichte nochmal erzählen, sonst versteht das keiner.
Ich glaube, ich habe dir schon mal einen Podcast erzählt, vielleicht.
Ja, aber wann? Wann mag das gewesen sein? Vor 100 Jahren.
Ja, dass du und ein Freund einstmals zusammen den Wikipedia-Artikel von Fleten angepasst hast und reingeschrieben hast, dass die erste Erwähnung des Wortes Fledes auf einen norddeutschen Spruch zurückgeht und dass die zum ersten Mal niedergeschrieben wurde im Jahr XYZ. Und das Zitat ist: Rücken zum Fled, Bauch zum Hafen, auf Kameraden. Und da wurde das zum ersten Mal. Und das stand sehr, sehr lange drin, bis irgendwann der Artikel über Flede grundüberarbeitet wurde und es rausgeflogen ist. Also es stand jahrelang da drin. Und ich habe das irgendwann nochmal gesucht und habe tatsächlich ein Schulreferat gefunden, in dem das erwähnt wurde.
Ja, ich muss, glaube ich, der Wahrheit kurz mal meinen Dienst erweisen. Ich war, glaube ich, nicht direkt unmittelbar beteiligt. Ich habe das nur mitbekommen und habe das möglicherweise als meine eigene Geschichte ausgegeben.
Auch diese Lüge. Weiß, guck mal, das ist doch genauso, das hätte genauso gut funktioniert, die Lüge. Du bist also doch Teil.
Ja. Aber das ist, so weiß ich nicht. Ich finde, das ist trotzdem noch mal was anderes, weil wenn man jetzt das bei Google eingibt und dann möglicherweise auf Wikipedia-Artikel trifft oder auf andere Artikel, die irgendwelche Phänomene vermeintlich erklären, dann hat man da immer noch eine, finde ich jedenfalls, andere Distanz zu, als wenn einem eine vermeintlich höherwertige KI sagt, so ist es.
Ja,
und weil das ja auch in der Art und Weise, wie es formuliert wird, einfach als Fakt hingestellt wird und das hat ja in der Regel nichts mit Fakten zu tun. Es gibt ja wirklich horrende Zahlen an Falschinformationen. Ich glaube, irgendwas so um die 30% oder so aller Informationen, die man aus KI-Programmen rauskriegt, sind faktisch falsch.
Du hast natürlich recht, ich würde aber gerne ein bisschen weiter diesen Gedanken denken. Denn dass das Internet falsch ist oder Falsches im Internet steht, ist ja nichts Neues. Und du weißt ja auch, dass früher es immer schon so war, dass Leute unterschiedlich gut googeln konnten. Wenn es darum geht, Informationen zu beschaffen, dann ist googeln ist auch ein Skill, der gepflegt sein möchte. Und meine Theorie ist, diese KI-Modelle sind wesentlich mächtiger als ein einfaches Googlen, zumal Google ja das inzwischen auch mit solchen KI-Modellen alles unterfüttert, aber mal verglichen zu früher, aber sie sind auch wesentlich voraussetzungsvoller. Der Skill, den man braucht, um gut zu prompten, ist größer als der Skill, den man braucht, um gut zu googeln. Und es ist ein anderer Skill. Und, also das ist die eine Sache, und die andere Sache ist, ich glaube, dass man Googlen und KI nutzen für unterschiedliche Dinge nutzen sollte. Wenn ich einfach nur Fakten wissen möchte, wie zum Beispiel, wie hat Bayern gestern gespielt? Oder so weiter, würde ich nicht so sehr auf eine KI vertrauen. Wenn ich aber Zusammenhänge verstehen möchte, zum Beispiel, wieso ist es eigentlich anstrengender, wenn ich einen Berg rauflaufe, ist die KI viel besser als eine einfache Google-Suche, weil du bei einfachen Google-Suchen nur auf direkte Quellen kommst, die hoffentlich genau die Frage stellen, die du stellst und die vielleicht einzeln falsch beantwortet wird, aber die KI eben vernetzt und auch Muster erkennen kann. Und wenn man jetzt richtig gut promptet und Muster und Zusammenhänge verstehen will oder einen Sparringspartner haben will oder so weiter, dann ist die KI so viel geiler und so viel zuverlässiger auch als eine normale Google-Frage. Aber für ein reines Wissen oder Faktensuche hast du völlig recht. Da gilt alles, was du gesagt hast. Und deswegen braucht man einfach noch mehr Medienkompetenz als ohnehin schon und nicht weniger. Also die KI nimmt uns das nicht ab, die Arbeit. Sie kann uns nur dann unterstützen, wenn wir sowieso schon geil sind. Und ich glaube, ich bin ein exzellenter Prompter. Wirklich, ich bin richtig gut da drin, das Maximale aus ChatGPT rauszuschlürfen und mein Leben damit zu verbessern. Ich habe da lange mit gehadert, aber inzwischen habe ich das voll umarmt.
das mag ja alles sein, aber ich habe deswegen ja auch diese Geschichte eingeleitet mit, es gibt ja Leute, die ChatGPT wie Google verwenden, in dem eben solche Fragen gestellt werden. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, das so seriös aufbereitet zu bekommen oder erstmal zu sehen, woher nimmt denn Google zum Beispiel die Quellen? Ist das jetzt von Springer oder gutefrage.net? Ja. Dann weiß man das ja auch irgendwie einzuschätzen. Und diese Ebene hast du ja, also klar, auch bei ChatGPT werden ja mittlerweile die Quellen angegeben, ist mir bewusst. Aber ich glaube, dass da, Stichwort die Medienkompetenz, die meisten Leute einfach gar nicht drauf gucken oder denen das egal ist und die einfach nur die erstbeste Antwort nehmen, die sie irgendwie sich da generieren lassen von der KI. Und wenn ich mich entscheiden müsste, wenn ich jetzt den Knopf hätte, KI weg oder hin, würde ich sagen weg. Ich glaube, die Menschheit wäre schon besser dran ohne KI. Oder aber KI raus aus dem Privatgebrauch. Das ist nur noch so wirklich für, weiß ich nicht, medizinische Dienstleistungen oder so. Oder wo habe ich das denn neulich gehört? So KI-Kriegsführung ist ja auch natürlich ein Ding. Also dass irgendwie, keine Ahnung, Drohnen KI-gesteuert allein entscheiden, welche Krankenhäuser sie bombardieren und welche nicht. Das ist ja auch eine ganz schöne Idee. Da könnte man doch aber vielleicht das noch weiterdenken und diese den Krieg komplett in KI ablaufen lassen.
Star Trek!
Ist das so, dass da ausgerechnet wird, wer gewonnen hätte und dann müssen sich alle dem beugen?
Ohne Witz, es gibt eine Star Trek-Folge aus der Originalserie mit Captain Kirk, die genau das macht. Da ist es so, die haben gesagt, scheiße, wir führen Krieg, das ist richtig ätzend. Immer werden unsere Gebäude zerstört, das kostet viel zu viel Geld. Wir lassen einfach die Computer das errechnen und dann errechnen die Computer die Verluste und dann müssen die Leute sich umbringen lassen. Aber es gibt keine Umweltkatastrophen, es gibt keine Bomben, die Natur wird nicht behelligt und die Gebäude bleiben stehen. Und dann ist es halt so, es wird ausgerechnet, du bist jetzt leider beim Bombenangriff gestorben, bitte geh in diese Kammer und du wirst zersetzt. Und das tut gar nicht weh. Und also ich liebe ja Star Trek für solche Konzepte. Und was macht am Ende Captain Kirk aus? Captain Kirk sagt, ihr habt euch den Krieg viel zu bequem gemacht. Ihr wisst gar nicht mehr, worüber ihr Krieg führt. Es läuft sozusagen einfach andauernd weiter. Aber dadurch, dass ihr nicht konfrontiert seid mit krassen, klaffenden Wunden und zerstörten Gebäuden und Umweltkatastrophen und sonst was für Problemen, lasst ihr einfach das weiterlaufen und habt gar keinen Grund, den Krieg zu beenden. Und so beendet er dann den Krieg.
Bisschen naiv, ich glaube, also,
ja, so waren die alten Folgen aus den 60er Jahren, aber trotzdem interessantes Konzept.
Ja, also ich würde jetzt diesen Part mit, die Leute müssen sich dann von irgendwelchen in Kammern zersetzen lassen, würde ich vielleicht weglassen, weil das ist ja eigentlich der große Vorteil, nicht nur, dass die Umwelt und Finanzlage stabiler bleibt, aber vor allem sterben nicht so unfassbar viele Menschen so unnötig wegen irgendeiner Scheiße, die sich
vereinzelt. Man könnte natürlich auch sagen,
Kreise Leute ausmachen.
Ja. Man könnte sagen, KI rechnet aus, Iran versus USA, wer gewinnt und wer am Ende verliert, muss einfach kapitulieren.
Ja, genau. Darauf könnte ich mich auch einlassen.
Ja. KI nur noch für Kriegsführung. Okay, das ist also der Take der beleuchteten Brüder.
Und Medizin.
Und nee, ich möchte das wirklich nicht mehr missen. Ich mag das sehr gerne. Das bringt mich total voran. Und ich mag auch diese Metadiskurse. Ich habe dann, manchmal kommen so geile Beispiele, so assoziative Beispiele, wo es gar nicht darum geht, was zu erklären, sondern dann kommt wie in so einem Gespräch, wenn die Farbe, wenn das so ein knalliges Pink ist, dann ist das eher so 80er Jahre Fitnessstudio als das, was du willst. Und da habe ich gefragt, wie kommt eigentlich in diesem sehr passenden Moment diese Assoziation, die total menschlich wirkt und die also jetzt nicht ist wie, und darüber dann Informationen zu bekommen und wie das funktioniert und dass es mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet und dass es auch davon abhängig ist, was man reinpromptet und wie viel man der KI zu spielen gibt. Also dies hat sie ja auch gespiegelt, die ist sozusagen umso echter und menschlicher und besser, je mehr man ihr auch direkt gibt. Das ist alles faszinierend und ich finde das technisch interessant und es bereichert mein Leben tatsächlich sehr. Deswegen gehe ich nicht mit bei deinem Vorschlag, den Stöpsel zu ziehen.
Ich glaube aber auch, dass deine Art, KI zu nutzen, sich sehr von der Art des Mainstreams unterscheidet, KI zu nutzen.
Ja, da will ich eine Sondergenehmigung.
Du kriegst gerne eine Sondergenehmigung. Und yes. Ich glaube, dass da auch kein Schaden angerichtet wird. Aber ich glaube, bei weniger medienkompetenten Menschen kann das auf jeden Fall schaden. Ich meine, dass auch Google bei weniger medienkompetenten Menschen schon sehr viel Schaden angerichtet hat, ist ja nun auch kein Geheimnis.
Eben.
Und das ist ja nochmal die Zerstörungsgewalt, die Google in sich trägt, ja nochmal auf 100 gedreht.
Aber würde man jetzt das ganze Internet abschalten, was wäre dann mit der Menschheit los? Würden wir damit mehr Schaden anrichten? Wahrscheinlich. schwierig.
Wenn wir jetzt einfach das komplette Internet, ja, dann könnten wir auf jeden Fall schon mal nicht diesen Podcast aufnehmen oder ausspielen irgendwo.
Ja. Aber aktuell auch nicht mal aufnehmen.
Ja, beides nicht. Hm. Also es hätte keinen Sinn, ihn aufzunehmen, weil wofür? Denn
aber das, für die, also ich würde den Podcast für die Rettung der Menschheit schon opfern. Du nicht?
Für die, du, also wirklich Wahnsinn, wie wichtig dir die Menschheit ist. Also wenn ich die Wahl hätte, die Menschheit retten oder Podcast, würde ich mich schon eher für den Podcast entscheiden.
Sag mal, wie ist denn das bei dir und KI? Bist du denn da zurückhaltend oder bist du, gehst du, hast du einen Account?
Nein, kein Account. Ich bin sehr zurückhaltend. Ich nutze das eigentlich hauptsächlich für Uni-Anlässe oder habe das hauptsächlich für Uni-Anlässe genutzt, um mir da einfach mein Leben stark zu erleichtern. Dafür ist es natürlich für mich in meiner aktuellen Situation wahnsinnig gut, wobei ich sehr zurückhaltend bin, was die KI-Nutzung für meine Masterarbeit angeht. Einfach aus Schiss, aus Angst, dass da irgendwas... dass mir irgendwas da ausgelegt werden könnte als nicht selbst verfasst. Deswegen nutze ich das oder da traue ich mich nicht so richtig, das zu nutzen. Aber ansonsten nutze ich KI sehr selten. Hauptsächlich um so Reihenfolgen und Empfehlungen, welche Marvel-Serien und Filme sollte ich kennen, um dieses und jenes zu verstehen. Das ist eigentlich mein Hauptnutzen. Wobei, das ist doch mal schön. Man kann doch, man sieht doch, was man so bei ChatGPT so gesucht hat. Das ist ja wie so ein Suchverlauf bei Google. Da gibt es bestimmt die... wird ja auch mal so schön zusammengefasst. Gewicht von Luft.
Ja, das ist toll. Ich benutze es auch ganz viel für so technische Probleme und da ist es so geil. Wirklich, es ist so hilfreich, wenn man vor diesen Scheißsachen steht und sagt, Kacke, ich finde die scheiß Anleitung für meine Geschirrspülmaschine nicht. Was ist der Fehlercode? Was bedeutet das? Was sind die Schritte? Wann muss ich Hilfe rufen? Das ist bombig. Richtig gut für sowas.
Ja, Pferdekotzen unmöglich. Taylor Swift Albenreihenfolge.
Ja.
Reisezeit zum Mars. Gründe für Schraubenzieherstandards.
Oh, das klingt nach den beleuchteten Brüdern. Wir haben über Schraubenzieher länger gesprochen.
Ja, wahrscheinlich. Das ist daher. Zweikampf Mensch gegen Tiere. Brötchen hohe Notfallhilfe.
Was war das denn? Und was wirklich richtig gut funktioniert, ist Interpretationsansätze. Wenn ich irgendwie zum Beispiel einen Song verstehe, aber eine Zeile mir nicht erklären kann. Oder so, dann geht das ist richtig toll. Aber wo wir schon bei Tech-Dystopien sind, wollte ich nochmal einmal über Amazon sprechen, weil mir Amazon wirklich super Angst macht.
Amazon Prime oder Amazon der Versandhändler?
Der Versandhändler, weil das, also eigentlich war ich da schon weg von und ich habe auch versucht und ich bestelle häufiger jetzt bei Otto oder ich gehe in Läden und so weiter. Aber gerade in diesen High-Pressure-Situationen, irgendwie kurz vor Weihnachten, kurz vor dem Geburtstag der Kinder oder so weiter, wo man sich doch nochmal umentscheidet oder es schnell gehen muss, ist einfach Amazon unschlagbar. Und wie leicht sie einem alles machen. Also die haben eine solche Durchdringung und sind einfach so weit voraus in so vielen Dingen, dass die anderen sich abstrampeln, kommen wie sie wollen, die kommen. Das sind nicht nur die Preise. Das Rückgeben, was ja so schlimm ist, weil es so krass viel, die Leute bestellen und bestellen und bestellen und sagen, oh, will ich doch nicht und schicken zurück und das ist alles ein riesengroßer Paketaufwand und Transportaufwand und klimapolitisch einfach die absolute Hölle. Und ich versuche das auch total zu vermeiden, aber jetzt haben wir wirklich mal irgendwas bekommen, was einfach falsch war und wir mussten zurückschicken. Und das ist einfach inzwischen so einfach, dass es mir unheimlich wird. Dass ich einfach reinklicke, es ist auch nicht so wie bei anderen Sachen, dass es versteckt ist, sondern du kannst direkt Warenrücksendung, kriegst sofort deine Historie, klickst auf das Produkt, machst einen Knopf, sagst, ich gebe das zurück, musst nicht mal einen Grund angeben. Und dann kriegst du einen QR-Code auf dein Handy und dann kannst du das Produkt nehmen, du brauchst keinen Brief, keine Versandtasche, keine Box, keine Briefmarke, nichts ausdrucken, du brauchst überhaupt nichts. Du kannst nur das Produkt lose nehmen, hingehen, das dem Typen im DHL-Shop geben, der alle 5 Meter irgendwo ist, deinen QR-Code hinkallen, er scannt und die Interaktion dauert keine 10 Sekunden und du bist es los und hast sofort das Geld auf deinem Konto.
also anteilig ist es ja nicht nur bei Amazon so. Also dieses Verschicken ohne Verpackung und so, das geht ja auch woanders. Das ist ja nicht Amazon exklusiv. Aber ich glaube, was das sehr Besondere bei Amazon ist, ist die wahnsinnige Geschwindigkeit, wie schnell dann auch das Geld wieder drauf ist. Das ist ja teilweise kurz nachdem die das abgescannt haben im Paketshop, dass das jetzt auf dem Weg zurück ist, dass man schon das Geld kurz darauf wieder zurücküberwiesen kriegt. Also das ist schon wirklich crazy. Also die gucken gar nicht darauf, ob es ankommt, sondern
es ist einfach klar. Es ist scheißegal. Und was bedeutet das über Warenwert und all diesen Kram und so?
Ja, also in einer bestimmten Masse hat die einzelne Ware keinen Wert mehr,
können wir so daraus schließen. Genau, Amazon macht es so bequem für alle, dass sie so viel Markt auf sich binden, dass ihr Gewinn so gigantisch ist, dass sie das fahren lassen können, auch in großem Stil. Und das finde ich unter Monopolgesichtspunkten, unter Wert von Ware, unter Wert von Transport und so weiter und Logistik, finde ich das alles höchst bedenklich, weil das nämlich auch was mit der Anspruchshaltung von Menschen macht.
Ja,
die verderben die Preise für alle anderen, die nicht so sind wie sie, die nicht so eine krasse Monsterkrake sind.
Ja, nicht nur die Preise, sondern ja auch irgendwie, was da an Service hintersteckt, ne? Also wenn sich die Leute an den Amazon-Service gewöhnt haben, dann kann das so die kleine Lieferkette, die sich da irgendwie versucht zu etablieren, hat da eigentlich keine Chance, weil das geht ja natürlich nur mit einer wahnsinnigen Marktmacht und finanziellen Ressourcen, die eigentlich alle anderen außer Amazon in der Größenordnung nicht haben.
Und dann geht es nur noch über Überzeugung und Moral und damit kriegst du nicht diese Skalierungseffekte noch hin. Und das Gleiche gilt auch für die Produkte aus China. Versuch mal auf Amazon rauszufinden, ob irgendein Produkt, das du bestellst, von es gibt einfach inzwischen 700.000 chinesische Shops, die irgendwelche deutschen Namen haben und so KI-generierte Spots, wo irgendein Papa mit seinem Sohn in der Werkstatt an den Sachen rumschraubt, aber es ist einfach alles China-Ware. Und da kannst du kaum noch durchsteigen. Deswegen würde ich auch sagen, das muss alles geregelt werden. Da muss krasse Transparenz rein. Wo kommt das her? Lieferkette, Beteiligung, Hauptsitz der Firma, whatever. Und Amazon zerschlagen. Geht so nicht weiter. Ich habe auch eine große Bewunderung dafür, wie durchdacht das ist. Also das System ist schon bemerkenswert gut. Aber das darf es nicht geben. Kein Platz auf diesem Planeten für den Scheiß. Hashtag Amazon zerschlagen.
Ja, bin ich sofort bei dir. Big Tech generell irgendwie zerschlagen oder zumindest aus den Händen von Privatpersonen entfernen. Also das ist ja
Das ist ja der größere Schritt. Ich würde einfach sagen, mehr Monopolkontrolle. Also einfach mehr Konkurrenz, mehr Wettbewerb, weniger Marktmacht für Einzelne. Das kann schon privat bleiben.
Zwangsverstaatlichen. Man kann alles mit Zwangsverstaatlichen. Wäre ich sofort dabei. Das wäre richtig gut. Und also einfach Milliardäre verbieten. Vor kurzem ist ein neues Band, die Känguru-Rebellion von Marc-Uwe Kling erschienen. Das höre ich gerade beim Laufen. Und da ist der sehr naheliegende, wahrheitsentsprechende Spruch drin. Was ist der Unterschied zwischen einem Millionär und einem Milliardär? Fast eine Milliarde.
Ja, das ist hübsch.
Das muss man sich mal vor Augen führen. Yeah. Das stimmt einfach. Das
kann doch mal
nicht wahr sein.
Ich habe dir doch mal, glaube ich, von diesem Dings, wo man auf dem Handy scrollen kann, das Vermögen einzelner Leute. Und dann hast du irgendwie das Vermögen von und da irgendwann kommt der Jeff Bezos und dann, wie lange du scrollen musst. Also, weil das halt genau diese Unvorstellbarkeit der Summen, die es ja gibt, dann plötzlich sichtbar ist. Wie lange du scrollen musst.
Dazu habe ich ganz passend auch nochmal etwas, was ich vor einiger Zeit gescreenshottet habe. Wenn du seit der Geburt von Jesus Christus vor etwas mehr als 2000 Jahren jeden Tag $500.000 gespart hättest, jeden Tag eine halbe Million Dollar, wärst du heute immer noch ärmer als Elon Musk. Jeden Tag eine halbe Million seit Jesu Geburt und du wärst immer noch ärmer als Elon fucking Musk.
Ja. Das da, also warum? Und ich frage mich auch, was ist der Unterschied zwischen Elon Musk mit dem Geld, was er hat, und Elon Musk mit einem Zehntel des Geldes, was er hat? Gibt es da einen Unterschied für ihn oder irgendjemand anderen? Außer natürlich, dass er hat das Geld ja nicht alles irgendwo im Sparstrumpf, sondern er übt ja mit dem Geld die ganze Zeit überall weltweit Macht aus.
Ja.
Insofern vergrößert das seine Macht schon, aber auch da denke ich mich, wäre nicht genauso fucking gruselig mächtig mit einem Zehntel und wäre nicht 9/10 seines Besitzes richtig viel Geld, um gute Dinge zu machen auf der Welt oder einfach den Lebensstandard von richtig vielen Leuten zu heben?
Das Forbes Magazine, auch das habe ich in dem Känguru-Buch gelernt, hat mal eine Liste erstellt von dem Reichtum fiktiver Figuren. Und da haben sie den Reichtum von Smaug ausgerechnet und von Dagobert Duck. Dagobert Duck laut Forbes die reichste fiktive Figur mit irgendwie, nagel mich nicht genau drauf fest, aber irgendwie so rund irgendwas so um die 70 Milliarden Euro.
Ich finde es richtig geil, dass Dagobert Duck Smaug besiegt.
Ja, hat Smaug besiegt.
Völlig Smaug zu Recht.
Bei 57 Milliarden. Das heißt, dass wenn man nur noch ein Zehntel dem Vermögen von Elon Musk ihm zusprechen würden, wäre er immer noch reicher als Dagobert Duck.
Was echt nicht okay ist.
Nein.
Dagobert Duck ist nicht okay. Das ist schon in dem Comic problematisch.
Ja, aber der hat wenigstens noch ein Herz.
Dagobert Duck?
Hat ein Herz.
Ja.
Zumindest am Ende der Geschichte hat er meistens ein Herz.
Ja, nicht immer, aber schon oft genug.
Ja, crazy gruselig. Das ist so, also man könnte es echt so viele weltweite Probleme lösen, wenn man das auch global in den Griff bekommen würde,
aber
dass es nicht so ungleich verteilt ist.
Ich weiß auch, kann auch nicht ganz nachvollziehen, bei all den anderen erfolgreichen Unternehmen, wie bei dieser Person das ganze Geld gelandet ist, was das, also Tesla ist ja nun auch nicht so heftig, also klar, PayPal ist halt einfach unfassbar, aber auch das ist einfach ein erfolgreiches Startup. Wieso ist bei ihm so viel gelandet? So viel mehr als bei anderen.
Ich mag mich so ungern so intensiv mit Elon Musk beschäftigen, weil der mir einen richtigen Ick gibt. Das ist ähnlich wie bei...
So eine Statue steht.
Ich habe neulich gedacht, als ich ein Interview gesehen habe mit Alice Weidel, dass selbst wenn die inhaltlich coole Sachen sagen würde, würde es mich jedes Mal schütteln, wenn ich ihr zuhören müsste. Weil ich irgendwie... Irgendwas ist an der... was mich ganz tief trifft und was ich ganz, ganz unangenehm und ablehnenswert finde an ihrer ganzen Art und Haltung und Art zu sprechen und mit Leuten umzugehen und immer so pseudo von oben herab, obwohl sie selber von vielen Dingen nicht so richtig viel Ahnung hat, aber
das wird aber sicherlich auch gefüttert dadurch, was du sonst so über sie weißt, also wenn du jetzt der
nicht
begegnen wirst und der plötzlich, aber ich kann mir vorstellen, dass trotzdem auch ein Rest Abneigung immer noch da wäre, wenn du 0% über sie wüsstest.
Ja, es wäre auf jeden Fall ein Rest Antipathie da. Wäre kein Mensch, mit dem ich gerne mal irgendwie Kuchen essen gehen würde.
Ist ja auch kein Zufall, dass Leute, die einfach richtig scheiße sind, also richtig schlechte Kackmenschen, also richtig schlimme, schlechte Scheißmenschen, dass sich das auch irgendwie ausdrückt in ihrer Sprache, in ihrer Bewegung, in dem, wie sie mit Menschen sind. Irgendwo muss die ja die ganze Scheiße hinquellen, die aus denen rausstrahlt.
Ja, aber ich würde jetzt zum Beispiel schon sagen, dass ich mir irgendwie so einen vielleicht unpolitischen Abend mit Tino Chrupalla besser vorstellen könnte als mit Alice Weidel.
Mhm, stimmt.
Könnte ich mir also auch ich finde ihn jetzt auch nicht sympathisch, aber da stellen sich mir nicht alle
Haare. Da schüttelst Haare dich nicht. Ja, ja. Ein paar Haare bleiben liegen.
Ja,
dann bleiben darauf noch ein kann man mit ihm anstoßen.
Unangenehme Person.
Gott, was für widerliche Menschen das sind.
Ja.
Was für schreckliche, schreckliche, kaputte, fehlgeirrte. Ah. Dass man gerne in der Öffentlichkeit eine Rolle einnimmt, in der man so doll aktiv die Welt schlechter macht. Und eigentlich müssen sie es wissen. Eigentlich müssen sie wissen, dass sie die Welt nicht besser machen.
Ja, sollte man meinen, ne? Aber sie haben wahrscheinlich ein Zukunftsbild von der Welt vor Augen, das sie für erstrebenswert halten und sei es nur, dass sie in Macht und Reichtum kommen. Und dann ist der Rest egal, möglicherweise. Aber ich glaube, dass da auch generell, da muss ich jetzt mal die gesamten Medien, zumindest die gesamten deutschen Medien mal ein bisschen an die Kandare nehmen. Heißt das so?
Kandare ist ein Wort.
Ja, also muss ich hier mal ansprechen und mal offen kritisieren. Ich finde, es ist langsam an der Zeit, sowas auch klarer zu benennen, wenn Menschen nur Schlechtes tun.
Scheiße sind.
Das ist mir neulich aufgefallen, da war, okay, es war bei Exklusiv zugegeben, hat jetzt vielleicht nicht den höchsten journalistischen Anspruch an sich und allen an, also, ne, an, das hat einfach einen anderen Fokus, aber trotzdem finde ich es fast gefährlich. Da ging es um Melania Trump, weiß ich nicht genau, was die Story dahinter war, und dann gab es da aber drin die Formulierung, Melania Trump und ihr umstrittener Ehemann. Ja. Und da habe ich, also, hab ich erstmal gelacht, und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und meinte, das ist so eine unfassbare Verharmlosung. Und ja, mir fällt kein Medium ein, also auch kein öffentlich-rechtliches, keine Süddeutsche, keine FAZ, keine Zeit, keine Bild, niemand, der oder die einfach mal ganz klar benennt, dass das ein Wahnsinniger ist, der, also ja, man kriegt das so immer in Nebensätzen mit, aber warum wird da, man soll aufhören, diese also Leute zu vermenschlichen.
In Kommentaren wird das gemacht. Und natürlich kannst du ja sagen, faktisch wählen die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung diesen Typen. Insofern ist er umstritten. Es gibt viele Fans. Insofern ist er umstritten. Aber ich finde auch, du sagst auch nicht, der kontroverse Adolf Hitler, das ist auch nicht, der ist nicht sehr kontrovers.
Ja, auch nicht umstritten, obwohl es immer noch Fans gibt.
Also eigentlich ist Hitler wahrscheinlich einer der am wenigsten umstrittenen Personen, die es so gibt. Ja, aber das ist häufig so, dass das ist mir schon manchmal aufgefallen, sprachlich, dass da ungenau gearbeitet wird, dass wenn Leute negativ gesehen würden, dass stattdessen gesagt wird, sie werden kontrovers gesehen oder umstritten. Wo man eigentlich sagen müsste, der wahnsinnige Faschist, Melania Trump, exakt, und ihr wahnsinnig faschistischer Mann. Und auch Melania Trump, dass da auch immer so getan wird, als ob die einfach auch irgendwie eine schillernde Person ist oder so und so, und das, die trägt das ganze System mit, die ist, gehört genauso zu der Bande dazu. Das sind kriminelle Menschen, die die Menschheit in Geiselhaft nehmen, und das stimme ich dir zu. Natürlich kannst du als seriöses Medium jetzt nicht anfangen, in völlige Polemik zu verfallen und dich in der Sprache völlig zu vergreifen, aber du kannst auch mit angemessener Sprache sehr klar benennen, was da passiert. Ich glaube aber, das passiert schon auch, mindestens in Kommentaren. Ich finde, die deutsche Medienlandschaft hält sich nicht so richtig hinterm Berg damit, was sie von Donald Trump und seiner Administration hält.
Aber es wird trotzdem immer alles noch so verklausuliert und auf professionelle Formulierung geachtet, und ich finde, das ist einfach nicht mehr an der Zeit dafür, das so durchlaufen zu lassen. Weil wenn Leute jetzt zum Beispiel das nur irgendwie überschriftenmäßig konsumieren oder irgendwie wirklich sich gar nicht, ich sag mal, mit dem Primärmaterial auseinandersetzen, dann könnte auch der Eindruck entstehen, ja, der ist halt ein bisschen crazy, ist halt so ein Boris Johnson in Amerika-Variante. Und das ist ja nun einfach nicht wahr. Das sind ja nun einfach völlig verschiedene Leute.
Ja. Ja, das stimmt. Also es wird sozusagen immer noch ein alter Maßstab angewendet, oder ein Maßstab auch an sich selbst, an professionellen Journalismus, der Realität nicht so richtig gerecht wird. Und das ist fast ganz schon genau unfreiwillig komisch dann. Es hat so ein bisschen die Frage, wie man dann damit umgehen kann. Ja, also ich würde einfach mehr auf die Kacke hauen und einfach jede Lüge als Lüge bezeichnen. Und so. Ich habe schon den Eindruck, dass das manchmal auch passiert, aber wahrscheinlich nicht genug. Da hast du schon recht.
Nicht genug da, ja. Also, Medien an der Kandate. Und ich möchte, wir nähern uns der Stunde, Marke, und du hast ja noch viel vor heute. Du hast noch einiges auf dem Zettel, und auch ich muss gleich noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich mache im Grunde gerade meine Mittagspause mit dir. Ist das nicht schön?
Ja, das ist schön.
Dass ich auch in meiner Mittagspause einfach arbeite. In meinem Zweitberuf als Podcaster ist auch vielleicht nicht so klug. Naja. Wo du gerade das Thema Lügen angesprochen hast, da kommt man ja unweigerlich innerhalb kürzester Zeit Gedanken assoziationsmäßig zum Thema Religion, würde ich sagen. Und ich habe neulich einen kurzen Clip gesehen bei Instagram von Ricky Gervais. Und der ist ja, ich sag mal, offen religionskritisch. Aber hat auch
ein umstrittener Argumente. Mann.
Ja.
Der ist stimmt. Wirklich umstritten.
Der ist wirklich umstritten, ja. Und da gibt es auch bestimmt auch viele Dinge, die man ihm zu Recht vorwerfen kann. Oder wenn man jetzt zum Beispiel Religion sehr gut und wichtig findet, dann ist man wahrscheinlich auch kein Fan von seiner Meinung. Aber er hat mit irgendeinem Theologen diskutiert über die Gleichzeitigkeit von Religion und Wissenschaft. Und da hat er was sehr Kluges gesagt, fand ich. Und zwar meinte er, wenn man sich jetzt vorstellt, man würde mit dem Finger schnippen und alles, was es bisher an Religion auf der Welt gab, ist weg und es startet bei Null. Und gleichzeitig auch alles, was es an bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen von der Welt gab, auf Null weg. Wir wissen nichts mehr über Naturgesetze, wir wissen nichts mehr über die Entstehung des Weltalls, über alles. Das ist alles weg. Dann meinte er, und das finde ich, kann man wirklich sehr gut nachvollziehen, in 1000 Jahren, wenn man dann zurückblickt und, oder das dann vergleicht mit unserer jetzigen Welt und der Welt in 1000 Jahren, wenn alles einmal gelöscht wurde, dann wird es religiöse Bücher geben und Religionen geben, die aber höchstwahrscheinlich nur sehr eingeschränkt mit den Religionen zu tun haben, die wir jetzt schon kennen.
Ja.
Die wissenschaftlichen Bücher werden wieder irgendwann auf denselben Stand sein, mit denselben Inhalten, wie wir sie jetzt schon kennen.
Ja, das ist ein smarter Gedanke. Mein Gedanke zu Religion war ja immer eher, dass ich finde, dass Religion, man der Religion so anmerkt, wie zutiefst menschlich sie ist, dass sie so ein doll menschliches Produkt ist, um sich der Welt anzunähern, um sich Erklärung anzunähern, um Machtstrukturen zu schaffen. Also ich finde das göttliche Element in der Religion so unwahrscheinlich, weil sie so menschlich ist. Und schon alleine daraus finde ich es einfach so unplausibel, dass da etwas Göttliches ist, was mit der Religion in Kontakt steht. Das ist ja immer die Annahme von Religion, ne? Dass da es ein göttliches Element gibt, das sich niederschlägt in den Schriften und in den Predigten und so weiter. Und ich finde, du kannst einfach sagen, wir machen eine Religion aus uns selbst heraus. Wir versuchen uns auch irgendwas anzunähern und wir glauben, dass da was ist. Aber dieser Anspruch, nein, wir sprechen das wahre Wort Gottes, das halte ich halt für ziemlich leicht zu dismanteln. Aber die Idee von Ricky ist sehr charmant, finde ich auch. Genauso ist es nämlich.
Ja. Also deswegen darf man das eigentlich auch gar nicht miteinander vergleichen, Religion und Wissenschaft. Das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Sportarten.
Ja. Die versuchen halt beide die Welt zu erklären.
Ja, die haben ein gleiches Ziel, aber halt so unendlich andere Mittel, also so unvergleichlich andere Mittel, dass man sie eigentlich nicht vergleichen kann. Man kann ja alles miteinander vergleichen. Ne? Äpfel und Birnen sagt man ja auch immer so als Beispiel. Man kann auch hervorragend Äpfel mit Birnen vergleichen.
Kann man.
Sind halt unterschiedlich, aber auch haben auch gleiche Eigenschaften. Ungefähr gleich groß. Beide Obst. Eher süß. Manche sind sauer.
Ich finde, man kann Äpfel und Birnen wirklich hervorragend miteinander
vergleichen. Ja, finde ich auch. Weiß ich gar nicht, warum dieser Vergleich so einen schlechten Ruf hat.
Wir sollten mal einen anderen Vergleich anstreben. Da vergleichst du Wissenschaft und Religion.
Ich wollte es gerade sagen. Oder da vergleichst du Haare und Jetskis.
Ja. Kannst du nicht Haare mit Jetskis vergleichen? Das ist echt albern, was du da machst.
Ja, aber ich finde, das sagt doch eigentlich noch besser das aus, was man damit aussagen möchte.
Ja.
Ja, also ich find Religion schon im Großen und Ganzen ziemlich albern. Ich verstehe, wo es herkommt. Und ich finde, für mich ist Religion wie Homöopathie. Ich finde und sehe und erkenne an, dass es für viele Menschen echt was Gutes bringt, weil sie halt daran glauben, dass es ihnen was Gutes bringt. Und dann ist es auch eine gute Sache. Aber im Namen der jeweiligen Sache ist auch zu viel Schindluder getrieben worden, um das Ganze unkritisch sich einfach so hinzunehmen. Und Leute leiden darunter.
Ich bin inzwischen ein bisschen ab davon, weil ich finde, also ich finde den Vergleich eigentlich richtig, aber bei der Homöopathie schwingt halt auch noch richtig doll mit, dass man sagt, okay, wenn es euch hilft, okay, aber man stellt sich halt schon ein bisschen drüber. Man hat halt schon das Gefühl, wer daran glaubt, hat schon, also das ist, ne, das ist schon intellektuell eine Schwierigkeit, da mitzugehen.
Und bei Religion bitte nur für dich.
Okay, tue ich. Und bei, also ich habe wirklich ein Problem mit Homöopathie. So, das, wie gesagt, Placebo hin und her, alles gut, aber ich habe schon das Gefühl, wer wirklich daran glaubt, im Sinne von mehr als Placebo, schwierig. Bei Religion bin
aber
ich
Gott ist doch nichts anderes als Placebo.
Bei Religion bin ich inzwischen ein bisschen weiter, weil ich das Gefühl habe, dass es viele religiöse Menschen gibt, wirklich richtig religiöse Menschen, die wahnsinnig reflektiert intelligent, eine andere Perspektive aufs Leben und auch auf Religion haben, wo ich nicht einfach drüber stehen kann und sagen, rede du mal, sondern die mich vielleicht auch überraschen können mit ihrer Perspektive. Und wo ich das Gefühl habe, selbst wenn ich nicht religiös bin, würde ich denen ihre Religiosität, ich würde mich nicht so schnell darüber stellen, wie ich das vielleicht früher getan habe.
Oder das bei Homöopathie-Fans tust.
Oder das bei Homöopathie-Fans tue, immer noch, nach wie vor. Das wird sich auch nicht ändern. Das nehme ich mit ins Grab, meine Überlegenheit gegenüber den Homöopathie-Fans.
Finde ich ein bisschen hart.
Du machst
also
das
einfach mit der Religion.
Aber nee, stimmt gar nicht.
Nee, ich gestehe jedem Menschen zu, an denselben oder ganz unterschiedlichen imaginären Quatsch zu glauben. Das soll doch jeder Mensch bitte für sich selber entscheiden.
In dem Moment, wo du Quatsch sagst, aber stellst du dich ja schon drüber. Und wenn du sagst, das ist albern. Ich finde Homöopathie albern. Religion finde ich nicht albern.
Du findest Religion nicht albern?
Nee.
Dass es Leute gibt, die glauben, dass wir hatten es kürzlich erst, alle Tiere auf einer Arche eingepfercht waren. Dass es Menschen gibt, die glauben, dass...
If you put it like that. Aber das ist es ja gerade. Religion ist für viele Leute nicht nur dieses literal, das ist passiert und sind die Tiere
auf... Homöopathie ist auch nicht für alle nur irgendwelche Zuckerkügelchen, die 8-mal geschwenkt wurden, zu schlucken und zu denken, glaub, das ist besser als Chemotherapie.
Ich glaube, da ist ein bisschen weniger dran als bei der Religion. Ich glaube, es ist etwas weniger facettenreich, die Homöopathie.
Ich glaube, es hat aber mehr nachweisbare positive Effekte als die
Religion. Als Religion? Oh, was glaubst du, wie viel Menschen in einer tiefen emotionalen Krise standen und durch Religion es geschafft haben, weiterzumachen?
Und wie viel bei Homöopathie?
Weniger.
Ich finde es gut, wenn wir so kontrovers sind. Das gefällt mir ganz gut. Auch das nochmal, kleiner Einschub von Ricky Gervais, der irgendwie auch mal sich vorgestellt hat, mit einem sehr gläubigen Menschen zu diskutieren und sich gedacht hat, man könnte ihn ja sagen, wenn man so in die Menschheitsgeschichte guckt, gibt es so um und bei, sagte er, keine Ahnung, ich habe es nicht gefact-checkt, aber er meint ungefähr so 3000 Götter, die mal beschrieben wurde. 3000 Gottheiten, die angebetet wurden von Menschen in den letzten paar tausend Jahren. Und er als Atheist, also Ricky Gervais als Atheist, sagt halt, alle 3000 existieren nicht. Und der gläubige Mensch vor ihm sagt, 2999 existieren nicht. Also sind sie gar nicht so weit voneinander entfernt. Finde ich auch nicht schön.
Das habe ich auch gehört. Das Gute ist halt bei ihm, dass er auch noch so wahnsinnig lustig ist. Und dass er so scharfsinnig ist.
Ja.
Und ich finde, das trägt nicht wirklich bei zu einem konstruktiven Diskurs.
Auf gar keinen Fall.
Die Rolle von Religiosität, aber es ist hochgradig unterhaltsam und er hat auf jeden Fall einen Punkt und das ist auch das, was man intuitiv albern daran findet. Aber nach meinen Erfahrungen ist da in vielen, vielen, vielen Fällen doch einfach steckt da ein bisschen mehr dahinter und es ist ein bisschen weniger. Das ist so ein bisschen wie, was ich mal über Ulf Poschardt gesagt habe. Dass Ulf Poschardt halt sich die offensichtlich stumpfesten Aussagen von irgendwelchen linken Leuten nimmt und darüber herfällt wie so ein Wolfsrudel, ein Ein-Mann-Wolfsrudel, weil er sich irgendwie abarbeitet an Dingen, die es ihm einfach machen, sich daran abzuarbeiten, wo man schnell mitgehen kann und sagen kann, ja, was für eine dumme Aussage von diesem Untervorsitzenden aus dem Kreisverband sonst was. Oder dann bleiben wir bei Jette Nitzer, die gerade wieder irgendwie in den Medien ist und das ist echt...
Bei Jan Fleischhauer war sie zu Gast.
Und jetzt hat sie irgendwie sich geäußert im Sinne von, sie weiß jetzt gar nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Und da denke ich auch wieder, da ist das Wolfsrudel und freut sich wieder, solche Nachrichten zu lesen. Insofern, man kann sich bei Religion sehr, sehr leicht machen. Ich glaube, Ricky Gervais macht es sich nicht ganz so leicht, weil der ein bisschen zu smart dafür ist. Man kann es sich sehr leicht machen. Das hat auch Farid Urlaub mal gesagt, dass er nicht so gerne Witze über die Kirche macht, weil das so einfach ist. Aber das wird, finde ich, der Vielfalt von Religion und der Komplexität und mit der sich einzelne Menschen dem nähern und was Spiritualität und Religiosität für viele Leute individuell bedeutet, nicht gerecht.
Das Aber genau da hast du den entscheidenden Punkt, um jetzt nochmal mit Retalk dieses ernste Thema vielleicht ein bisschen abzubinden, meine ganz ehrliche persönliche Meinung einerseits, ich bin wirklich überzeugter, riesengroßer Fan unseres Grundgesetzes. Und da ist die Religionsfreiheit drin und ist es auch richtig gut so. Also ich, wie gesagt, ich meine das ganz ernst, niemandem will ich irgendetwas absprechen. Ich habe nur ein Problem mit dieser Institutionalisierung von Glauben. Jeder Mensch für sich darf, soll, ja, muss alles glauben, was er, sie oder alles dazwischen möchte. Klammer auf, solange andere Leute davon nicht negativ beeinflusst werden, Klammer zu. Ne? Religion ist wie dein Pimmel. Es ist schön, dass du einen hast, du musst ihn aber nicht jedem zeigen. So in die Richtung. Und richtig kritikwürdig würde ich sagen, wird es dann, wenn Religion sich so allgemein organisiert und dann eventuell sogar noch politischen Einfluss nimmt, wie es ja auch in Amerika seit vielen Jahren ein großes Problem ist mit diesen evangelikalen White Supremacist Rassisten Arschlöchern. Da wird es richtig hagelig.
Ich habe jetzt ein bisschen den Teufelsadvokaten auch gespielt und ich bin ja voll bei dir. Ich bin ja selber auch sehr religionskritisch und was du sagst, stimme ich dir voll zu. Institutionalisierung von Glauben ist grundsätzlich schon mal problematisch. Ja. Mir ging es jetzt aber auch genau um das Individuum, um die individuell gläubigen Personen, denen ich mich früher, glaube ich, schon doller intellektuell, moralisch überlegen gefühlt habe, als ich das heute tue. Das wollte ich eigentlich nur zum Ausdruck bringen. Und in solchen Sätzen wie, ich finde Religion albern, die ich auch gerne mal raushaue und so, wird es halt aber ein bisschen deutlich. Also wenn man das gegenüber Leuten macht, die wirklich religiös sind und so, dann kann das schon auch irgendwie verletzend sein oder, ach, weiß ich nicht. Ich wollte genau diese Unterscheidung machen. Religion als institutionalisierter Glauben, schwierig, aber ich möchte persönlich Menschen, die religiös sind, offener und verständnisvoller und mehr auf Augenhöhe begegnen. Das ist mein Ding seit ein paar Jahren.
Und dafür musst du dich dann ein bisschen runterbegeben für die Augenhöhe. Hast du das, wolltest du das damit sagen?
Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Damit
okay, ich fand es auf jeden Fall ganz
Ignoranz mich rausbuddeln.
Ich finde es ganz lustig, dass du wahrscheinlich ohne es zu merken witzigerweise das Bild des Devil's Advocate benutzt hast in einem religiösen Kontext.
Ja.
Das ist ganz lustig.
Stimmt. Ja, ist lustig.
Also, nochmal Real Rap, wie wir Cool Kids heutzutage sagen. Ich wollte niemanden verletzen mit meiner Aussage, dass ich Religion albern finde. You do you.
Ja.
Macht, was euch gut tut. Und wenn es Homöopathie oder das Christentum oder der Islam oder das Judentum oder der Buddhismus ist, alles klar. Go for it.
Hauptsache, ihr bleibt bei den beleuchteten Brüdern.
Genau. Wir nehmen euch alle. Bei uns herrscht absolute Religionsfreiheit. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ich finde schon, das ist so ein bisschen das, was Serdar Somuncu immer gesagt hat, dass eigentlich auch jede Minderheit es verdient hat, gehasst zu werden, also im Sinne der Gleichbehandlung. Also alle Menschen, auch die Leute, die nicht glauben, dürfen, über die darf man sich ja potenziell lustig machen. Warum denn nicht auch da über Leute, die religiös sind? Das wäre ja unfair, das wäre ja nicht gleich. Oder?
Okay. Ja, nee, aber...
Nee?
Da gehe ich jetzt nicht noch rein.
Okay. Nee. Ja, vielleicht ist es auch nicht so gut, im Jahr 2026 Serdar Somuncu hinzuzuziehen als,
als Stimme also der Vernunft. Vor allen Dingen nicht als Bottomline, Wort zum Sonntag am Ende.
Nee.
Das ist jetzt, nein. Natürlich, du darfst jede individuelle Person darfst du kritisieren und man darf sich auch über Sachen lustig machen. Aber, ach egal, nee, ich wollte da nicht reingehen, ich sag einfach nein.
Wir sagen nein zu Serdar Somuncu.
Der darf auch diskriminiert oder kritisiert oder was auch
immer. Ja, der kann gerne weggecancelt werden. Macht nichts. Vermisst keiner. Gut, haben wir noch ein paar kontroverse Sachen am Ende rausgehauen. Nee, die hat auch die Nase voll, schätze ich.
Glaubst du, seine Mama hat die Nase voll von ihm?
Die hat kein Wort mehr, die cancelt ihn auch.
Die Nase voll ist richtig hübsch. Schöne sprachliche Wendung, die du hier noch reingeknolzt hast.
Tut mir leid, Serdar, du darfst nicht zu meinem Geburtstag kommen, du bist gecancelt. Liebe Grüße!
Oh, stopp! Wir haben ja hier in diesem Podcast über Shrinking gesprochen, die Serie.
Ja.
Jason Siegel und Harrison Ford und gerade ist ja die dritte Staffel fertig da. Mhm. Und mir geht das Herz einmal mehr auf.
Hast du schon angefangen?
Wirklich zu eine, ja, es ist eine so fantastische Serie.
Ja. Ich habe jetzt nochmal angefangen mit meiner Frau von Staffel 1 zu gucken. Wir sind jetzt Mitte, zweite Staffel. Das ist das erste Mal, dass meine Frau sich traut oder sich die Mühe gibt, mit mir zusammen was auf Englisch zu gucken, weil ich gesagt habe, das kann ich nicht auf Deutsch auf gar keinen Fall gucken. Und allein in eins, hier, vor vielen Folgen habe ich über Killing Eve gesprochen, wo ich gesagt habe, dass einfach jede Szene mit Villanelle mich einfach so glücklich macht, weil ich so gerne dieser Frau beim Schauspielern zugucke. Ja. So ähnlich geht es mir mit dem, ich weiß leider nicht, wie der Schauspieler heißt, der von Louis, den wir auch aus Ted Lasso kennen, ja. Roy Kent. Ja. Das ist so krass, das ist so unfassbar, was in seinem Gesicht los ist. Die Szene, wo er in dem Café ist und sich Alice zu erkennen gibt als die Tochter der Frau, die er im Unfall getötet hat. Das ist unglaublich. Was der schauspielerisch da abliefert, ist wirklich High Class. Ganz, ganz, ganz große, ganz großes Kino im Fernsehen.
Ich hatte riesige Probleme, als ich das jetzt wieder gesehen habe, nachdem ich zwischendurch Ted Lasso gesehen habe und der dann da saß. Ich dachte, scheiße, das ist einfach Roy Kent, der da sitzt. Und dann ist er jetzt, hat auch eine ganz weiche Stimme in der Serie. Mhm. Das ist so ein ganz sanfter Mensch und nicht der harte Bulle, der in Ted Lasso ist. Das war ganz schwierig, da wieder rumzugehen, aber er macht es wirklich großartig. Harrison Ford ist aber auch so gut und die Serie ist so einfühlsam und schön und klug geschrieben. Es ist eine wunderbare Ensemble-Serie und ich bin ein riesiger Fan von Ted McGinley, der Jefferson bei Eine schrecklich nette Familie gespielt hat und jetzt Derek, den Nachbarn.
Das ist Jefferson!
Das ist Jefferson, das wusstest du nicht?
Das wusste ich nicht!
Und das Aber besonders klar. Gute daran ist, dass er nicht nur der Schauspieler von Jefferson ist, sondern dass er auch im Grunde einen gealterten Jefferson spielt.
Ja.
Also man kann sich auch einfach vorstellen, dass das Jefferson ist, der älter, klüger, weiser ist.
Ja, deutlich klüger tatsächlich, aber ja, stimmt.
Und ich liebe Derek, es ist eine meiner liebsten Figuren überhaupt und ja, das ist Ted McGinley.
Das ist Jefferson Darcy.
Jefferson Darcy.
Cool, danke. Das ist nochmal eine richtig gute Information für mich. Ein bisschen nischig vielleicht für Leute, die Serie nicht kennen oder mögen oder so.
Ja, aber dann guck die halt, Mensch. Meine Güte.
Ja,
also,
hat ja nicht jeder Apple Plus. Außerdem gucken ja vielleicht nicht alle Leute so gerne Serien. Kann ja auch sein. Deswegen ist es für die dann möglicherweise uninteressant. Oder wenn, dann kennen sie schrecklich nette Familie nicht. Wenn ich das meiner Frau erzähle, wird sie fragen, wer?
Das gibt's doch nicht. Jeder kennt eine schrecklich nette Familie.
Ja, das ist das Gab, aber ich bin mir 100% sicher, dass meine Frau noch nie von Jefferson Darcy gehört hat.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Bildungslücke. Nun gut, ja, große Empfehlung. Also ohne jetzt bisher die dritte Staffel gesehen zu haben, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass sie nichts von ihrer Zauberhaftigkeit verliert. Sie ist nicht nur gut geschrieben, sie ist auch noch wirklich zwischendurch, obwohl sie ein ganz doll ans Herz geht mitunter, irrsinnig witzig. Wahnsinn, wie witzig diese Serie ist. Und das ist auch so schön, weil es ist nicht so eine typische Comedy-Serie, wo man alle 45 Sekunden einen Gag braucht, sondern da wird sich auch Zeit gelassen für lustige Momente. Und es wirkt nicht alles wie, wir müssen erstmal lange eine inhaltliche Rampe bauen für den lustigen Gag, der dann irgendwie aufgelöst wird, sondern das ist so natürlich im Zusammenspiel dieser ganzen Figuren. Und ich habe wirklich diese Serie an sehr viele Leute empfohlen und noch nie ein einziger hat irgendwie gesagt, ja, war ein blöder Tipp. Jeder Mensch, der diese Serie geguckt hat, auf mein Anraten hin oder halt auch einfach so, ist von dieser Serie begeistert. Deswegen Shrinking auf Apple Plus, jetzt die dritte Staffel, fertig veröffentlicht. Wusste ich auch gar nicht, dass sie jetzt komplett fertig ist. Freut euch drauf, wenn ihr es noch nicht kennt und es lohnt sich auch, die ein zweites Mal zu gucken, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Ganz toll! Gut, Daumen hoch, beide Daumen hoch von dir. Das war doch eine Folge. So ist das also, das wenn Folge. Wir so zur Mittagszeit uns zusammensetzen und eine Folge aufnehmen. Ich würde sagen, das muss nicht unbedingt wiederholt werden. Am Ende war es gut. Ich weiß nicht, worüber wir die ersten 40 Minuten gesprochen haben.
Über die USA und meinen Optimismus.
Ach ja, okay.
Und Viktor Orban.
Alles über falschen Optimismus.
Arschloch. Alles über weiß ich nicht.
Alles gegen Religion.
Hör auf damit. Naja, alles zur Mittagszeit. Keine Ahnung,
alles,
du findest
schon alles was. Über Homöopathie.
Übersteigungskraft.
Alles über Steigungskraft?
Wie anstrengend es ist, eine Steigung hochzugehen. Über verantwortungsvolle KI-Nutzung. Alles über Prompt-Skills. Komm, lass uns das jetzt nicht brainstormen hier.
Ich hab mich schon entschieden. Alles darüber, wie anstrengend es ist, bergauf zu laufen. Aufzulaufen und Ricky Gervais.
So. Ricky Gervais, smarten Wit.
Gut, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen frühlingshaften Tag und allen da draußen auch eine gute Zeit für die Zeit nach diesem Podcast und wir sind irgendwann wieder zurück. Ich habe übrigens immer noch nicht, wie ich es vor 2 oder 3 Folgen versprochen habe, ein Foto von meinem neuen Style hochgeladen bei Instagram, weil ich einfach keine Lust hatte. Naja.
Ist okay.
Ist okay, ne? Die Zeit wird kommen, aber ich kündige das nicht an. Mach ich nicht. Nee. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.
Eure beleuchteten Brüder.
Oh.